Gott segne dich.
Ja, schönen guten Morgen. Für diejenigen, die uns nicht kennen, ich bin der Heinz Spindler und hier vorne sitzt meine Frau, die Ute Spindler. Wir leben zum Teil in Belgrad, da fahren wir heute auch wieder hin, heute Nachmittag, und zum Teil leben wir im Remstal in Rommelshausen. Wir arbeiten für eine Organisation, die heißt Hilfe für Brüder. Das ist eine Organisation, die ganz viel finanzielle Hilfe gibt für verschiedenste Arbeiten, die sich es auf die Fahne geschrieben haben, das Evangelium rauszutragen in die Welt. Und so gibt es ganz viele Ministries oder Dienste in der Welt, denen es an den Finanzen mangelt, die wir zum Teil in Deutschland, wenigstens im Süden, zu Genüge haben. Und da hat sich diese Organisation das einfach auf die Fahne geschrieben, zu sagen, okay, wir möchten jetzt nicht Missionare aussenden, aber wir wollen bestehende Arbeiten, die es weltweit gibt, und die Leute machen ja super Arbeiten, die möchten wir gerne finanziell unterstützen, und wir sind praktisch Serbien-Beauftragte von dieser Organisation, fahren in Serbien herum, besuchen verschiedenste Pastoren, ob es Roma-Pastoren sind oder serbische Pastoren, kümmern uns um Roma, die von Deutschland aus wieder zurückgesandt werden nach Serbien und jetzt wieder dort leben müssen in dem Land. Und dann versuchen wir einfach Kontakte herzustellen mit Leuten, die uns anschreiben aus Deutschland und sagen, wir haben da eine Roma-Familie, könnt ihr denen nicht irgendwie weiterhelfen, und Kontakte herstellen zu irgendwelchen Gemeinden. Und so, das ist ein bisschen so unser Dienst. Und in Deutschland habe ich ganz viele verschiedenste Predigtdienste, bin hier und da. Niemals zu Hause, so ist es. Ja, wir haben drei Kinder, die sind alle drei erwachsen, die leben alle im Ländle, und unsere zwei Töchter leben in Stuttgart, unser Sohn lebt in der Singener Gegend, eigentlich fast an der Grenze zur Schweiz, da ist er Lehrer in einer Bekenntnisschule. Jo, das war's dann schon mal, ne? Und wir lebten genau von 96 bis 99 im Remstal. So war das. Haben wir den Wein kennen und lieben gelernt. So ist es. Okay, ja. Der Text heute ist ja ein spannender Text. Es geht ja alleine um Christus. Ergriffen ist die Überschrift, die vom Christusbund gesetzt wurde. Und die Überschrift heißt ergriffen. Und dann kommt dieses allein von Jesus. Das ist eine spannende Sache. Also ich fand es spannend, das zu lesen, weil das sich damit deckt mit dem, was ja beim Schmalenbergtag auch so ein bisschen das Thema war, so diese Leidenschaft für Jesus, in Jesus zu leben, wirklich ergriffen zu sein von Jesus. Und das finde ich ja ganz stark, einfach so ein Vorspann. Deswegen kommen ja wirklich Menschen nach Deutschland. Die gehen nicht irgendwo hin, die gehen nicht nach Saudi-Arabien oder wollen einfach in irgendein anderes muslimisches Land gehen oder nach Jemen, für das man heute beten kann in dem 30-Tage-Gebet für die Welt, sondern die wollen nach Deutschland. Warum wollen die nach Deutschland? Natürlich, wir sagen ja, klar, natürlich, da gibt es tolle soziale Hilfeleistungen, und die gibt es wirklich in diesem Land. Und die haben nicht wir uns erarbeitet, sondern die sind uns wirklich geschenkt worden. Es ist ganz wichtig, mal wieder das auch so zu denken für uns, auch als Deutsche. Das haben wir uns nicht erarbeitet. Das ist uns wirklich geschenkt worden. Nach dem Zweiten Weltkrieg ist uns das förmlich geschenkt worden. Da gab es einen Marshallplan, um dieses Land so schnell wie möglich wieder aufzubauen. Und dass dieses Land so schnell wie möglich Wohlstand bekommt, weil dann der Wohlstand, und es wussten die, die diesen Marshallplan entwickelt haben, diese Westalliierten, die wussten, wenn die Deutschen nicht mehr selbst das erarbeiten müssen, dann nehmen wir ihnen ein Stück weit ihr Deutschsein. Das war einer der Gründe hinter diesem Marshallplan. Und wenn die natürlich voll gepumpt sind dann mit Wohlstand, dann hat jeder alles, und dann ist ja irgendwie Zufriedenheit. Dann muss man auch gar nicht mehr irgendwie kämpfen. Das war einer der Gründe hinter diesem Marshallplan. In diesem Zug dieses Marshallplans hat sich ganz viel entwickelt in Deutschland. Es kamen viele Missionare, auch aus Kanada, nach Deutschland und haben ganz viel evangelisiert. Und kamen nochmal ganz viele Menschen zum Glauben. Und es hat das Land nochmal geprägt in Deutschland. Und unser Grundgesetz ist ja nicht aufgebaut worden auf humanistischen Gesichtspunkten oder sozialistischen oder kommunistischen oder marxistischen Gesichtspunkten, sondern tatsächlich auf christlichen Werten aufgebaut, das Grundgesetz. Und deswegen kann in dem Land jeder leben eigentlich, wie er möchte. Und deswegen kann in dem Land und hat auch jeder das Recht in diesem Land, mittlerweile nicht mehr, aber eigentlich schon, zu sagen, was er wirklich denkt. Und das macht Menschen, das gibt Menschen auch diesen Zug und sagen, ich würde gerne nach Deutschland kommen. Weil es so viele Menschen gibt in dieser Welt, die können das nicht, die können nirgendwo sagen, was sie denken. Und ich glaube, wichtig ist es für uns, dass wir uns denken, auch ins Denken aufnehmen, es ist nicht ein christliches Land, Deutschland, weil es kein christliches Land gibt. Es ist ein Land, das von Christen geprägt wurde. Und es von christlichen Grundsätzen geprägt wurde. Und deswegen können Menschen so frei leben in diesem Land. Deswegen können wir so frei leben in diesem Land. Und deshalb haben viele Menschen eine tiefe, tiefe Sehnsucht, in dieses Land zu kommen. Gibt es natürlich andere Gründe auch, um dieses Land zu kommen. Aber das Spannende ist ja dann, wenn man da ist in diesem Land, dann hat man die Chance, von diesem Jesus Christus zu hören, der wirklich frei macht. Und das ist ja klasse, das ist ja ein Riesenvorrecht, das wir haben, dass Menschen in unser Land kommen, die in abgeschotteten Ländern leben und plötzlich hierher kommen und ganz frei von Jesus Christus hören dürfen. Von dieser freimachenden Botschaft, dass Gott die Menschen liebt, dass er Menschen freisetzt, dass Menschen auch von verkehrten Leidenschaften freigesetzt werden. Und für das Richtige zu leben, was sich so viele Menschen suchen. Das ist ja das Spannende. Das finde ich ganz toll an unserem Land. Und deswegen finde ich das auch interessant. In Belgrad gibt es ganz viele Migranten noch, die kommen, Afghanen und Pakistani und. Und manchmal frage ich Leute auf der Straße, wo möchtet ihr eigentlich hin? Und jeder will nach Deutschland. Und es ist eine Riesenchance für dieses Land, eigentlich nicht für dieses Land, aber vielleicht doch für dieses Land, aber für die Christen, die in diesem Land leben, diesen Menschen tatsächlich zu begegnen im Namen von Jesus Christus. Nicht in den Namen von Angst und wie wird es alles noch werden, sondern wirklich im Namen von Jesus Christus. Und zu schenken, dass diese Menschen diesen auferstandenen Christus kennenlernen dürfen und erfahren dürfen, der liebt mich wirklich. Es gibt einen Gott, für den muss ich mich nicht in die Luft sprengen. Es gibt einen Gott, der wirklich liebt, der barmherzig ist, der wirklich barmherzig ist. Nicht bloß so in so einer theologischen Formel, sondern wirklich barmherzig ist. Ein Gott, der wirklich verändert. Ein Gott, der tatsächlich Ziel gibt, Sinn gibt fürs Leben. Und das finde ich so stark. Und das ist dieses Alleine von Jesus. Und das soll Menschen auszeichnen, das muss Menschen auszeichnen, die ergriffen sind von Jesus. Da gibt es ein Ziel, da gibt es einen Plan, da gibt es Sinn hinter diesem Leben. Und das hat ein Apostel Paulus geprägt. Gerechterweise muss man sagen, das, was er geschrieben hat im Philipperbrief, das hat er knapp so 20, 25 Jahre nachdem geschrieben, nachdem er Jesus Christus kennengelernt hat. Deswegen finde ich das auch spannend, das zu lesen, wie sieht es aus bei einem Menschen, der schon eine gewisse Wegstrecke des Lebens zurückgelegt hat, im Namen von Jesus Christus, bewegt von Jesus Christus. Wie soll so ein Leben eigentlich wirklich aussehen? Was soll so ein Leben wirklich prägen? Wenn man es jetzt mal nimmt, was soll ein Leben prägen? Ein Leben, das geprägt ist seit 25 Jahren vom Leben mit Jesus Christus. Jemand, der vom Heiligen Geist neues Leben empfangen hat, der verstehen durfte, dass Jesus Christus für meine Schuld am Kreuz von Golgatha gestorben ist, dass er für mich ins Grab ging, dass er wirklich auferstanden ist, dass er leibhaftig auferstanden ist, dass er lebt, dass er wiederkommen wird in Macht und in Herrlichkeit, dass er seinen Heiligen Geist gegeben hat. Was soll so ein Leben prägen? Das finde ich herausfordernd. Was sollte die Aussage sein von so einem Leben? Stellen wir uns ja manchmal so diese Frage, ne? Wie sollte das? Und der Apostel Paulus, der schreibt in diesem Brief, in diesem Philipperbrief, aber was mir Gewinn war, ab Vers 7, Kapitel 3, das habe ich um des Christus willen für Schaden erachtet. Ja, wahrlich, ich achte alles für Schaden gegenüber der alles übertreffenden Erkenntnis Christi Jesu meines Herrn, um dessen Willen ich alles eingebüßt habe. Und ich achte es für Dreck, damit ich Christus gewinne. und in ihm erfunden werde, indem ich nicht meine eigene Gerechtigkeit habe, die aus dem Gesetz kommt, also weil ich alles richtig gemacht habe, sondern die durch den Glauben an Christus, die Gerechtigkeit aus Gott, aufgrund des Glaubens. Um ihn zu erkennen und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden, indem ich seinen Tod gleichförmig werde, damit ich zur Auferstehung aus den Toten gelange. Weil das ist das Ziel. Zur Auferstehung der Toten zu gelangen. Gott gegenüberzustehen in seiner Herrlichkeit. Das ist das Ziel. Nicht, dass ich es schon erlangt hätte oder schon vollendet wäre. Ich jage aber danach, dass ich auch das ergreife, wofür ich von Christus Jesus ergriffen worden bin. Brüder, ich halte mich selbst nicht dafür, dass ich es ergriffen habe. Eines aber tue ich. Ich vergesse, was da hinten ist und strecke mich aus nach dem, was vor mir liegt. Und jage auf das Ziel zu, dem Kampfpreis der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus. Lasst uns alle, die wir gereift sind, so gesinnt sein. Und wenn ihr über etwas anders denkt, so wird euch Gott auch das offenbaren. Doch wozu wir auch gelangt sein mögen, lasst uns nach derselben Richtschnur wandeln und dasselbe erstreben. Und so empfinde ich das, soll ein Leben aussehen, das soll ein Leben prägen. Das bewegt wurde für 25 Jahre mit schon vom Geist Gottes. Das möchte ich, sagt der Apostel Paulus. Der Apostel Paulus, das war ja einer, wenn er heute leben würde, wahrscheinlich einer der größten Theologen, vielleicht nicht der größte Theologe sogar in unserer Zeit. Spannend, jeder würde das bejahen, aber gleichzeitig würden wir ihn auch kritisieren. Interessant. Ja, schon, der Paulus, aber. Das Leben von Paulus war geprägt, es wurde ergriffen von Christus, waren Verfolger von diesen Gedanken der Auferstehung, weil es jemand war, der vielleicht schon im Alter von 5 Jahren nach Jerusalem gebracht wurde von seinen Eltern, der war im jüdischen Gesetz erzogen, rangereift. Und der Apostel Paulus war jemand gewesen, der als Schriftgelehrter mit einer Nadel durch diese Schriftrollen hätte stechen dürfen oder können, die die Juden haben. Und er hätte genau sagen können, durch welche Schriftzeichen diese Nadel ging. So war er trainiert. Es war jemand, der hat 3-mal in der Woche gefastet. Das mussten die Schriftgelehrten machen. Und fasten so, nicht mit abends dann noch ein fettes Fest feiern, sondern die haben gefastet. Und Fasten war für die, auch wie es für viele Muslime heute ist, die schlucken so gar nicht ihren Speichelrinder, die spucken ihn aus. Damit sie ja keine Flüssigkeit zu sich nehmen. Und er hat eine Sache gehabt, seine Sehnsucht war der Gott Israels, den ins Zentrum zu stellen. Und alles, was das bedrohte, dieses Gedankengebäude, das musste weg. So wie es auch manchmal in unserem Leben ist. Und dann plötzlich auf dem Weg nach Damaskus, als er versucht hatte, Christen gefangen zu nehmen, ins Gefängnis zu stecken, ist ihm Jesus begegnet. Und das hat sein Leben total verändert. Damals wurde er knapp 7 bis 16 Jahre, niemand weiß es ganz genau, in eine Zeit der Stille geführt. Niemand weiß, was er eigentlich wirklich gemacht hat in dieser Zeit. Wir lesen es ja immer in der Bibel so, wie das ist jetzt passiert und dann kommt das Nächste, kam das Nächste. Aber dazwischen sind oft große Zeiträume. Und ein Zeitraum auf jeden Fall, der ihn geprägt hat, in der Stille mit Christus irgendwo zu sein. Er beschreibt es ein bisschen im Galaterbrief. Und dann war er unterwegs gewesen und wollte von diesem Jesus erzählen, von dieser Auferstehung, von dieser Kraft. Das wollte er, das war sein Ziel gewesen. Weil diese Kraft ihn verändert hat, diese Auferstehungskraft, die hat sein Denken erneuert, die hat sein Herz verändert, die hat seine Ziele verändert. Und von dem schreibt er eben hier. Und er beschreibt in diesem Philipperbrief, kommt er eigentlich aus seinen Gedanken heraus und sagt, wenn jemand überhaupt was richtig hätte machen können im Leben, so ungefähr religiös, dann wäre es ich gewesen. Ich bin im richtigen Stamm geboren, zur richtigen Zeit, ich habe alles Richtige gemacht. Und dann eben kommt er in diesen Gedanken, aber alles, was ich jemals hatte, was ich damals dachte, was mir so reich war, das erachte ich alles als Kehricht dem gegenüber, was ich in Jesus habe. Das ist es. Das können wir vielleicht gar nicht mehr so wirklich nachempfinden, aber das können Muslime nachempfinden, die zum Glauben an Jesus finden. Tatsächlich, die dann plötzlich alles als Kehricht erachten, die sich hinstellen und sich prügeln lassen um Jesu Namen willen, in dem Land, in dem sie leben. Die sich verspotten lassen und verachten lassen bis zum geht nicht mehr. Und sagen, aber ihr tut es, weil ihr Jesus nicht kennt. Ich habe das gehört von jemandem in Indien, der Hindu, der war Hindu und kam zum Glauben an Jesus, und sein Bruder war noch Hindu-Priester. Und dieser Mann, der zum Glauben an Jesus fand, der hat eine kleine Kirche gebaut und kamen einige Menschen zusammen. Und eines Tages kam sein Bruder, hat eine Masse angestachelt und hat diese Kirche niedergebrannt, hat einige Leute totgeschlagen da drin. Und dann wäre es darum gegangen, dass sie eigentlich hätten gehen können aus diesem Land. Und er sagte, nee, ich muss hier bleiben, weil mein Bruder tut es, weil er Jesus nicht kennt. Der ist ergriffen von irgendwas, aber nicht von Jesus. Ich glaube, das ist so diese Konsequenz. Das ist natürlich schwierig für uns manchmal wirklich nachzuvollziehen. Und der Paulus, der spricht da davon. Eigentlich fasziniert von diesem Leben von Jesus. Nicht eigentlich, sondern fasziniert von diesem Leben von Jesus. Weil Jesus Kraft gibt, weil Jesus Kraft ist. Und so wie wir oft beten, jetzt sei doch bitte bei, zu wissen, Jesus ist da, er ist gegenwärtig. Er ist der König. Jesus, der den Tod bezwungen hat. Jesus, der der Sieger ist über Hölle, Tod und Teufel. Jesus, der Herzen verändert. Jesus, der uns überwinden lässt, weil Jesus, der dieser Supersieger ist, wie die Bibel ihn beschreibt. Jesus, der uns nicht herausfordert, dass wir Überwinder sind, sondern in Christus wir Überwinder sein dürfen über das, was letztendlich unser Leben oft so gefangen nimmt. Von dem der Apostel Paulus schrieb, dieser Mann, der so ergriffen war und sagte, wer will uns scheiden von der Liebe Christi? Trübsal, Angst, Verfolgung, Hunger oder Blöße oder Gefahr oder Schwert, wie geschrieben steht, um deinetwillen werden wir getötet den ganzen Tag. Wir sind geachtet wie Schlachtschafe. Und wenn wir das jetzt wieder gehört haben in Ägypten, die koptischen Christen, geachtet wie Schlachtschafe. Wir werden Busse angehalten und die Leute gehen da rein, Vertreter der Religion des Friedens, steigen dann ein in diesen Bus und fragen jeden Einzelnen, ob er eine Koransure rezitieren kann, und wenn es nicht kann. Geachtet wie Schlachtschafe. Brutal. Wir wurden heute daran erinnert, als wir für Jemen gebetet haben, an zwei junge Frauen, die nach Jemen gingen und dort ein Praktikum gemacht haben. Die eine junge Frau, ihren Verlobten, kenne ich sehr, sehr gut. Die wollten kurz danach, wollten die heiraten, und sie sind nur in ein Krankenhaus gegangen dort. Tatsächlich aus der Motivation heraus, weil Jesus die Menschen liebt, dann sind sie gekidnappt worden und umgebracht worden, die zwei jungen Frauen in der Wüste. Der Aufschrei in Deutschland, der war nicht allzu groß, nur in den Medien war es, warum gehen die Christen auch in die Welt und missionieren. Die Tatsache ist, wenn Menschen nicht hierher gekommen wären und hätten missioniert, dann wäre dieses Land nicht dieses Land, wie wir es jetzt vorfinden. Das ist die Wahrheit. Daimler hat dieses Land nicht so stark gemacht, Bosch auch nicht. Auch nicht Festo. Sondern das Evangelium hat es ermöglicht, dass sich Firmen wie diese Firmen, von denen wir leben heute, sich eigentlich so ausbreiten konnten. Und mittlerweile lesen wir es in den Medien, was das bedeutet, wenn diese Firmenidee nicht mehr der Idee des Evangeliums entspricht. Aber das schreibt der Apostel Paulus und er sagt, in all dem überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer, noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch irgendein anderes Geschöpf uns zu scheiden vermag von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Römer 8, 35 bis 39. Und der Paulus sagt, es gibt noch einen Auftrag für mich. Er sagt in diesem Philipperbrief, eigentlich bin ich schon müde, eigentlich wollte ich gerne heimgehen zu Jesus, aber es gibt noch einen Auftrag für mich. Und zwar, dass mein Leben geprägt ist, dass in und durch Jesus Christus meine ganze Lebensplanung verändert wird. Das bedeutet auch, wisst ihr, ergriffen von Christus. Oder wissen wir, nicht wisst ihr, sondern wissen wir. Das fehlt uns Deutschen manchmal ein bisschen schwer, die wir, wie ich es auf dem Schmali auch sagte, wir bauen Häuser, die stehen 1000 Jahre. Und für uns fällt es dann eher schwer, wenn tatsächlich eingegriffen wird und Gott ganz neue Wege mit unserem Leben geht, dann, oh, das ist, also so haben wir es eigentlich nicht gedacht. Dass er Menschen wirklich bewegen kann. Und nicht, dass der Paulus sein Leben hätte verändert, sondern dass Christus zu ihm kam und ihm eine total neue Schau über das Leben gab. Was ist das Leben eigentlich? Wozu ist dieses Leben eigentlich, dass wir leben auf diesem Planeten? Es ist dafür da, dass der lebendige Gott sich verherrlicht durch unser Leben. Deswegen gehen viele Menschen gerne nach Israel, ins gelobte Land. Ist so. Manche Menschen auch, die einfach so hinreisen, aber die spüren da was. Dieses Land ist dafür geschenkt worden, dass an diesem Land deutlich wird, an diesem Volk Israel, dass es einen treuen Gott gibt. Das heißt nicht, dass das Volk Israel alles richtig macht. Aber es heißt auch, dass ich gar nicht weiß, was sie verkehrt machen, weil ich nicht alles weiß. Aber dass man an diesem Volk erkennen kann, es gibt diesen treuen Gott. Und so wie es an diesem Volk sichtbar wird, so soll es an jedem einzelnen Leben sichtbar werden, das von Jesus ergriffen ist. Es gibt diesen treuen Gott. Durch Jesus und durch den, der das Leben ist, da ist so ein unbändiger Wille in das Leben von Paulus gekommen, jetzt zu leben und jetzt in der Gegenwart von Jesus zu leben und jetzt von dieser Gegenwart von Jesus zu sprechen. Und er sagt, das Erste, in und durch Jesus ist alles geklärt. Aber was mir Gewinn war, das habe ich um des Christus willen für Schaden geachtet. Ja, wahrlich, ich achte alles für Schaden gegenüber der alles übertreffenden Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn, um dessen Willen ich alles eingebüßt habe und ich achte es für Dreck, damit ich Christus gewinne. Also um dessen Willen ich auch meine politische Karriere als Theologe eingebüßt habe. Im Volk Israel war es so, dass jeder Pharisäer, Schriftgelehrter, wie der Paulus auch einer war letztendlich, die waren alle reich gewesen. Das war ein Zeichen dafür, dass Gott auf ihrer Seite ist. Also das sagte, das habe ich auch noch eingebüßt. Meine großen Chancen aufs große Leben, alles eingebüßt. Aber er sagt letztendlich, es ist ja alles geklärt in Jesus. In Jesus ist geklärt, was echte, wahre Werte sind. Und durch Jesus Christus zählt letztendlich nur noch das Reich Gottes. So wie es Jesus selbst deutlich macht in einem Gleichnis im Matthäus-Evangelium. Und er sagt in Kapitel 13 ab Vers 44, wiederum gleicht das Reich der Himmel einem verborgenen Schatz im Acker, den ein Mensch fand und verbarg, und vor Freude darüber geht er hin und verkauft alles, was er hat, und kauft jenen Acker. Verkauft alles, was er hat, und kauft jenen Acker. Und wiederum gleicht das Reich der Himmel einem Kaufmann, der schöne Perlen suchte, und als er eine kostbare Perle fand, ging er hin, verkaufte alles, was er hatte, und kaufte sie. Das Reich der Himmel. Plötzlich, wenn man ergriffen ist davon, davon geht die Bibel aus, wenn wir ergriffen werden davon, sagen wir, lass fahren, wie es der Martin Luther sagte, den Weltlichtand. Und geh vorwärts. Geh vorwärts. Also breite auch das Reich Gottes aus. Also es geht auch gar nicht mehr darum, wer ich bin oder wer ich hätte sein können in dieser Welt, sondern dass ich in Christus bin. In Christus. Wie viel dreht sich darum in unserem Leben heute auch noch, in unserer Welt, in der wir leben, was ich alles sein könnte oder was ich alles sein wollte oder was ich noch alles erreichen könnte in dieser Welt? Und es ist ja so, viele leben die besten Jahre ihres Lebens erstmal dafür, was ich alles erreichen kann in dieser Welt. Und dann vielleicht, wenn ich noch gesund bin mit 56, 57, dann kann ich in Vorruhestand gehen und dann kann ich noch ein bisschen für Jesus was machen. Ist doch spannend. Und kann es nicht deswegen sein auch, dass es deswegen oft auch so große Probleme gibt, auch unter Christen, weil wir erstmal was erreichen wollen. Wir wollen erstmal was erreichen. Und nicht bewegt sind vom Geist Gottes, der nur ein Ziel hat, dass das Reich Gottes ausgebreitet wird. Der nur ein Ziel hat, dass das Reich Gottes ausgebreitet wird. Und nun muss ich mich selbst manchmal fragen, dass ich ein neues Leben habe, dass ich ein Kind des allmächtigen Gottes genannt werde. Und dass Jesus letztendlich meine menschlichen, weltlichen Wertvorstellungen auf den Kopf stellt. Wie viel dreht sich bei uns, wenn ich die Nachrichten höre, es kontinuierlich um unsere Wertvorstellungen. Da geht es jetzt wieder in den Wahlen, geht es wieder drum. Wertvorstellungen, Gleichstellung, Diesstellung, Dasstellung, jeder genug Geld und dass du auf jeden Fall deine Rente noch bekommst. Sind das unsere Probleme als Menschen, die Jesus folgen? Nee, das Reich Gottes. Und die Frage ist, dieses Leben, würde der Apostel Paulus sagen, dieses Leben, passt es, breitet es das Reich Gottes aus in dieser Welt? Passen deine Pläne, deine Ziele, deine Sehnsüchte, passen die in das Konzept des Reiches Gottes? Um das geht's. Ergriffen allein von Jesus. Und ich glaube, ich fand da was von Søren Kierkegaard, der das sagte, zuerst muss der Mensch mal wirklich deutlich werden, wer bin ich eigentlich wirklich ohne Jesus? Verloren. Absolut verloren. Und er sagte, das fehlt manchmal ein bisschen bei uns. Er schrieb und sagt, das Christentum ist bei den meisten keine Inbrunst mehr, also eine Leidenschaft, sondern eine bequeme Gewohnheit. Man hat das Christentum viel zu sehr zu einem Trost umgearbeitet. Ist es ja. Und vergessen, dass es eine Forderung ist. So was Jesus sagt, verkauf alles, gib's den Armen und folge mir nach. Folge mir nach. Also diese Forderung letztendlich, folge mir nach. Und es geht schon in der westlichen Welt ein bisschen verloren. Wir lesen ganz viele Bücher, der Bücherwald ist voller Trostbücher, 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 Trostbücher. Es gab mal eine Zeit, da gab es überhaupt keine Trostbücher, da gab es nur, du sollst, du musst und du musst und du musst. Und ein richtiger Christ macht dies. Also wir Menschen sind so ambivalent, wir sind so hin und her gerissen. Und ich merke, in dem die Balance gibt, nur Jesus. In Jesus ist dieses, folge mir nach und folge nur mir nach. Und wenn du mir nachfolgst, findest du auch den Trost in mir. Es gibt ein Buch von einem Psychologen aus Amerika, Grab heißt er, und der hat ein Buch geschrieben, das heißt Glück suchen oder Gott finden. Glück suchen oder Gott finden. Und Apostel Paulus würde uns sagen, mein größtes Glück war, ich habe mein Glück eigentlich erst gefunden. als ich von Jesus ergriffen wurde. Das heißt nicht, dass mir die Tränen erspart wurden im Leben, überhaupt nicht. Das ist alles inklusiv. Das ist alles mit drin. Aber mit drin ist auch, dass ich gehalten werde von Christus. Das Zweite, letztendlich geht es darum, in und durch Jesus bin ich gerettet. Also nicht durch mein zwanghaftes Einhalten von meinen Gesetzen, die ich so habe, die Paulus auch eingehalten hatte als dieser fromme Pharisäer, sondern der das erlebt hat, was Apostelgeschichte 4, Vers 12 sagt, es ist in keinen anderen Namen das Heil. Und in keinen anderen Namen sollen Menschen gerettet werden. Das ist auch ganz wichtig, auch wenn das ist einfach so, wenn die Muslime hier sind in unserem Land, sie müssen auch diesen Namen Jesu hören, ihr Lieben. Weil es gibt keinen anderen Namen, in dem sie gerettet werden. Und wir merken manchmal selbst als Christen, wie uns es langsam schwerfällt, diesen Namen überhaupt auszusprechen. Über Gott zu reden, das geht. Wie jemand mal sagte, wenn du über Gott sprichst, dann ist fast jeder so ein bisschen auf deiner Seite. Ja, so ein bisschen da, aber wenn du über Jesus das Reden beginnst, dann bist du der Partykiller. Oh nee, jetzt hör mal bloß auf, jetzt hör mal auf mit der Kirche, hör mal auf mit. Spannend. Aber es ist ja auch interessant, was das Christentum für ein Bild abgegeben hat, letztendlich, wenn man diesen Namen nennt, dass plötzlich da irgendwas aufkommt. Und nicht mit diesen Namen verbunden wird, da ist Rettung, da ist Heil. Dieses Wort, dass es eigentlich moralisch angemessen ist und dem geltenden Recht und dem allgemeinen Wertmaßstäben entspricht. Mein Leben. Das bedeutet Heil in Jesus. Und zwar den Wertmaßstäben Gottes. Nicht, weil ich so recht lebe, sondern weil ich durch das Blut von Jesus gerecht gesprochen wurde in den Augen Gottes. Und deswegen konnte einer, wie der Martin Luther auch sagen, als er Jesus wirklich kennenlernte, er sagte dann mal so, sündige fröhlich. Und was er damit zum Ausdruck brachte, war nicht, jetzt kannst du leben wie die Axt im Walde, aber jetzt kannst du endlich wahr sein, echt sein, ehrlich sein, aufrichtig und sagen, das bin ich wirklich. Mit einer Freiheit, es zu bekennen, ich bin wirklich dieser Sünder. Und ich werde durch Jesus verändert. Ich werde durch Jesus verändert. Und ich glaube auch, dass das manchmal fehlt in unserer heutigen westlichen Welt. Vieles, unsere Zwistigkeiten und Streitigkeiten und Spannungen und vieles an diesem Lebensstil, den wir manchmal leben und anprangern, bei anderen gerne, das rührt dabei heraus, dass wir nicht mehr fröhliche Sünder sein können, weil wir nicht mehr von Jesus ergriffen sind. Wenn wir ergriffen sind von Jesus, dann kann ich offen und ehrlich zugeben, dieser Sünder bin ich wirklich. Und deswegen muss ich dich, Mandy, um Vergebung bitten, weil ich so bin, wie ich bin und ich kann mich nicht verändern, aber Jesus kann das. Das ist diese Offenheit, wenn ich ergriffen bin von Christus. Dann weiß ich, ich habe nichts mehr zu verlieren. Nichts mehr. Aber wie viel hält oft die Ehre uns zurück? Aufeinander auch zum Beispiel zuzugehen. Nee, erstmal der, erstmal die. Das ist für mich oft so ein ganz praktisches Bild. Wir waren vor kurzem in einer Roma-Gemeinde in Südserbien und es war so interessant. Da kam ein Mann rein, der sollte den Gottesdienst oder den Abend leiten und der hat erstmal geweint. Er hat erstmal geweint und sagte, ich muss euch jetzt was erzählen. Heute ist mir was ganz Schlimmes passiert. Ich habe jemanden eine reingeschlagen. Wo würden wir das in unseren Gemeinden heute hören? Ich muss euch jetzt erstmal was erzählen. Im Gedanken habe ich jemanden gerade heute Morgen eine reingeschlagen. Wir machen das natürlich nicht handgreiflich. Und es kam mir dann so, das hat mich auch ins Licht gestellt, dieser simple, einfache Roma-Mann, der gar nicht mal genau weiß, wo hinten und vorne ist in der Bibel. Aber der ergriffen ist von Jesus, der sagt, ich kann doch nicht so bleiben, wie ich bin. Und wir dann drüber gebetet haben, um Freiheit auch, und Jesus gepriesen haben, dass er der Gott ist, der vergibt und unser Anwalt ist und verändert. Also das bedeutet dieses gesamte Wohlsein in Christus. Also durch sein Handeln am Kreuz von Golgatha, durch sein Leiden und Sterben, hat er den Kaufpreis bezahlt. Niemand von uns kann dem moralischen Gesetz Gottes Genüge leisten. Niemand. Als alleine Gott selbst. Und das hat er in Jesus Christus geschenkt. Und deswegen, das hat den Paulus so ergriffen, weil er ja jemand war, der so auf einem moralischen Trip auch war. Und manchmal sind es wir auch mittlerweile jetzt in dieser Welt, mit der ganzen Frage der Homosexualität, mit Gender und. Wir sind dann mittlerweile auf einem moralischen Trip und sagen, diese Welt, so können wir nicht leben. Aber warum sollte diese Welt anders leben? Warum? Wenn ich Gottes Moralmaßstäbe nicht im Herzen trage, warum sollte ich anders leben? Fällt dir schon denen schwer, anders zu leben, die Moralmaßstäbe Gottes im Herzen tragen? Wisst ihr, wenn ein Mensch ergriffen ist von Jesus, dann plötzlich verändern sich auch die Sichtweisen und die Pläne und die Ziele. Also nicht eine Selbstgerechtigkeit, kein Abrackern für Gott mehr. Und dann letztendlich sagt er, in und durch Jesus werde ich geformt. Um ihn zu erkennen, darum geht's. Um ihn zu erkennen, sagt der Apostel Paulus. Also allumfassend bewegt zu sein von Christus. Und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden, indem ich seinen Tod gleichförmig werde, damit ich zur Auferstehung aus den Toten gelange. Ein Herz, das allein an ihm hängt. Ein Herz, das am Schöpfer und Retter der Welt alleine hängt. Weil dieses Erkennen, das führt automatisch zu dieser Sehnsucht auch des Bekennens dieses Jesus. Dieses Erkennen. Wer bist du eigentlich wirklich, Jesus? Wer bist du eigentlich wirklich? Und ich bin ganz ehrlich, ich habe meiner Frau gesagt, mir fehlt es manchmal schon in unseren Kreisen heute, wisst ihr, dieses Aufstehen wieder auch in Gemeinden und sagen, was sind wir nur für Menschen, Jesus? Was sind wir nur für Menschen? Wie wenig haben wir erkannt von dir? Dass uns dann nicht gleichgültig lässt, dass unser Leben wirklich verändert, diese Erkenntnis in Christus, unsere Ziele auch verändert. Plötzlich ist Wahrheit wieder Wahrheit und Lüge wieder Lüge. Plötzlich ist Lieblosigkeit wieder Lieblosigkeit und Liebe ist Liebe. Plötzlich ist es so. Plötzlich ist Moral wieder Moral und nicht Unmoral. Wir stehen gegen so vieles auf als Christen mittlerweile, in dieser Welt auch. Wir gehen gegen den Bildungsplan auf, gegen alles Mögliche. Und ich frage mich, wo fehlt es? Und ich glaube, das ist auch das Wesen Gottes. Wo fehlt es, dass ihr mal wieder aufsteht und sagt, wir haben dich gar nicht mehr erkannt, Jesus? Deswegen begeben wir uns auf Nebenkriegsschauplätze in dieser Welt. Wir haben dich nicht mehr erkannt. Deswegen ist es so in uns, wie es ist. Vielleicht deswegen finden wir auch keinen Trost, deswegen versuchen wir irgendwie Trost zu finden. Deswegen kämpfe ich eben um meine Position in diesem Leben, weil ich dich nicht erkannt habe, Christus. Weil in dem Erkenntnis scheinbar das liegt, was der Apostel Paulus sagt, ich muss nicht mehr um meine Position im Leben kämpfen, muss ich nicht. Weil alles, was zählt, ist, dass ich Jesus erkenne. Und dass ich weiß, dass er mich erkannt hat, dass er mich ergriffen hat durch seinen Geist. Das macht frei. Das macht frei. Das kam mir so in diesem Bild von diesem Roma-Mann. Ist interessant. Wir würden ihn jetzt hier nicht predigen lassen. Er hat kaum Zähne im Mund. Kann sich nicht eloquent ausdrücken. Aber was er weiß ist, Jesus ist mein Herr. Was er weiß ist, durch Jesus weiß ich, was richtig und was verkehrt ist. Was er weiß ist, durch Jesus habe ich eine Stellung in dieser Welt und die kann mir keiner mehr nehmen. Und ich werde vielleicht immer in meinem Slum bleiben, spielt auch keine Rolle. Aber in Jesus bin ich ein Kind Gottes. Bewegt von Christus. Geformt von Christus. Und er spricht ja von diesen, indem ich diese Kraft der Auferstehung und teilnehme an seinen Leiden, die Leiden Jesu allein, unverstanden. Leiden für eine verlorene Welt, verstoßen und verhasst. Zeitlichen Nachteil und Verlust erlitten. Ein Leiden aus der Demut heraus. Ein Leiden um Gottes Gerechtigkeit willen. Um Gottes Gerechtigkeit willen. Nicht um meine Gerechtigkeit willen. Und er spricht, sagt, dieses eine Ziel habe ich nur noch, die Auferstehung. Das heißt, in Jesu Gegenwart für Zeit und in Ewigkeit. Und nicht so, wie mache ich das bisschen Leben hier noch bequem. Sondern das möchte ich. Das möchte ich. Ich will einst einfach nur bei Jesus sein. Und solange ich hier unterwegs bin, möchte ich Menschen einladen, dabei zu sein. Und solange mein Leben hier auf diesem Planeten gelebt wird, soll es dafür gelebt werden, dass Menschen diesen Jesus erkennen dürfen. Und ich sage das so locker daher, das bewegt mich selber immer wieder. Ich denke an einen jungen Mann, der sich bei uns am Bodenseehof mal entschieden hat, als Konfirmand mit 14 Jahren, der hat eine Muskelkrankheit gehabt, kam von der Schwäbischen Alb und sagte, ich benötige Jesus, die Heinz. Ich bin verloren ohne Jesus. Und er saß schon im Rollstuhl und die letzten 2 Jahre, die er noch zu leben hatte, die hat er dafür gebraucht, um in seinen Rollstuhl Tag für Tag, so haben es die Leute erzählt in dem Ort, von Haus zu Haus zu fahren und Menschen zu Jesus einzuladen. Von Haus zu Haus. Nicht zu klagen, ach, ich hätte noch so viel vor mir. Sondern von Haus zu Haus. Und so haben es die Menschen dort in den Ort erzählt. Und sagen, ich möchte dich einladen, ich will sie einladen, die größten Spötter, die sich lustig gemacht haben, das war dem egal, der ist da einfach hingefahren, hat geklingelt und sagt, ich will sie zu Jesus einladen. Der hat es tief im Herzen gehabt. Und das Letzte hier, in und durch Jesus werde ich getrieben, im positiven Sinn. Und er sagte, Paulus, nicht, dass ich es schon erlangt hätte, nee, aber und schon vollendet werde, ich jage aber danach, dass ich das auch ergreife, wofür ich von Christus ergriffen worden bin. Brüder, ich halte mich selbst nicht dafür, dass ich es ergriffen habe. Also er sagt, es ist keine Selbstsicherheit. Eines aber tue ich. Ich vergesse, was da hinten liegt und strecke mich aus nach dem, was da vorne liegt. Und ich jage auf das Ziel zu, also so eine Zielstrebigkeit. Da jage ich drauf zu. Wie ein Pfeil, letztendlich der Gedanke ist, ich bin ergriffen von dem, spricht er, und das griechische Wort, wenn wir es ins Deutsche übersetzen, ist wie eine Stadt, die eingenommen wurde von Feinden. So geht's mir, sagt er, ich bin eingenommen von Jesus. Und deswegen ist mein Leben wie zielstrebig abgeschossen, wie ein Pfeil. Es geht nur in eine Richtung. Und so ist mein Leben, sagt er. Und ich kann gar nichts dafür. Es geht darum, dass Jesus mich getroffen hat. Dass er mich ergriffen hat. Und deswegen bin ich ergriffen von Jesus. Und ich glaube, das ist diese Sache, die wir uns immer wieder auch tatsächlich im Leben freischaufeln müssen. Ich bin auch manchmal ergriffen von Enttäuschungen. Ich bin ergriffen von Zukunftsängsten. Mir geht es nicht anders. Ich bin ergriffen von Bitterkeit, von Streit. Ist tatsächlich so. Streit über meine Brüder, meine Schwestern, Streit über, ach, ich bin ergriffen von Donald Trump. Ergriffen, wer würde ein DFB-Pokalsieger? Ergriffen von Urlaubsplanung. Ergriffen von, wie wird meine Altersversorgung sein? Mir geht es nicht anders. Ergriffen von, wie werden es meine Kinder mal haben in dieser Welt. Und ich merke, wie Friedlosigkeit einzieht. Und ich merke, wie sich das alles so in so eine Spirale bewegt. Spirale, 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 Spirale. Und ich muss das immer wieder mir selber sagen, letztendlich Jesus sagen, Jesus, von dir ergriffen, von dir ergriffen, von dir ergriffen. Und ich glaube, Apostel Paulus ging es denn anders. Wenn man im Gefängnis sitzt, wo er damals saß, als er diesen Brief schrieb, das ist manchmal auf und manchmal ab. Auf, ab, auf, ab. Und wahrscheinlich hat er das auch manchmal gesagt, Jesus, ergreif mich, senk meinen Blick nicht auf die Gitterstäbe, sondern auf die Freiheit, die ich in dir wirklich habe. Nimm diese Angst vor diesen weltlichen Mächten und ersetz diese Angst mit Gottesfurcht. Nicht mit Furcht vor Gott, mit Angst vor Gott, sondern mit dieser Liebe zum Vater im Himmel, von dem ich weiß, der hat diese weltlichen Mächte in seiner Hand. Jesus würge das. Und das ist Erweckung. Das ist Erweckung. Und ich fürchte manchmal, ihr Lieben, ich fürchte manchmal, dass wir uns das in Deutschland vorenthalten, diese Erweckung. Für ein paar christliche Events geht's. Aber dann bloß nicht zu extrem. Aber diese Erweckung von Christus ergriffen zu sein. Um Jesu Namen willen, nicht aufhalten lassen, auch von alten Niederlagen. Ich vergesse, was dahin ist. Von Versagen, falschen Zielen, die einst mein Leben bestimmt. Alte Schuld, ja, die ist da, aber in Christus erledigt. Und jetzt jage ich davor, jetzt jage ich davor. Wie viel werden Menschen aufgehalten oft von ihrem alten Leben? Das war damals so, damals. Auch in alten Zwistigkeiten, damals aber du hast gesagt, ich vergesse es nie mehr, mir hat mal einer im Remstal gesagt, das war ein recht handwerklich begabter Mensch und ich fragte ihn, ob er nicht der Person helfen könnte, das Haus fertig zu bauen. Und er sagte diese Person, das würde ich schon machen, Heinz, aber vor 20 Jahren im Jugendkreis hat dieser Mann zu mir das gesagt und das kann ich ihm nicht vergeben. Aber ich gehe jeden Sonntag in Gottesdienst und dann musste ich diese Person damals sagen, du hörst dir jeden Sonntag das Wort Gottes zum Gericht. Ist wirklich so. Jeden Sonntag zum Gericht. Wenn du es nicht endlich dein Herz ergreifen lässt und dein Leben verändern lässt, weil was bist du für ein Mensch, der so lebt? So kann es passieren. Wir tragen es dann mit uns rum. Und der Paulus sagt, Leute, ich war ein Mörder und ein Christenverfolger. Aber in Jesus ist es da hinten. Und jetzt steuere ich davor auf dieses ewige, neue Leben in Christus. Und das fand ich sehr toll. Zum Schluss sagt er, lasst uns alle, die wir gereift sind, so gesinnt sein. Also er spricht von einem Reifungsprozess im Christsein auch. Er fordert es jetzt wahrscheinlich nicht von Teenie, aber von Menschen, die sagen, ich bin gereift im christlichen Glauben. Lasst uns alle, die wir gereift sind, lasst uns alle, die wir gereift sind, dem entgegenjagen. Und wenn ihr über etwas anders denkt, so wird euch Gott auch das offenbaren. Das bedeutet so eine Korrekturfähigkeit, eine demütigend und es beruhigend. Das nimmt Druck weg und es beugt auch Streit vor. Der Paulus war auch so, der hätte sich streiten können ständig. Und wir lesen das auch in seinem Leben. Aber der Weg mit Jesus hat ihn verändert. Zu diesem Punkt, dass er sagte, Leute, ich jage nur noch diesen einen Ziel zu. Das Reich Gottes. Nur noch dem, die Frage, bin ich wirklich ergriffen von Jesus? Bin ich wirklich ergriffen von Christus? Und das, was hinter uns liegt, lasst hinter uns liegen, ist am Kreuz von Golgatha beendet. Und lasst uns vorwärts streben. Und deswegen bin ich der Überzeugung, ich bin nicht jemand, der sagt, Gott hat zu mir gesprochen. Aber durchs Bibellesen bin ich der Überzeugung, das fehlt uns mittlerweile mehr und mehr. Jesus, ergreif mich. Ergreife mich. Und wenn ich in dir ergriffen bin, dann hast du auch meine Niederlagen, meine Schmerzen, meine Tränen, das ist alles in dir, Jesus. Das muss ich nicht zum Gott und König machen in meinem Leben. Das muss nicht bestimmend sein. Sondern du bist bestimmend, Jesus. Und dazu möge Gott uns segnen, weil wir das auch genauso brauchen, wenn wir uns als die großen christlichen Helden auf nach Serbien wieder machen. Denken manche Leute, dass wir echt Helden sind? Das sind wir nicht. Wir denken nur, dass wir das tun sollen, was Jesus von unserem Leben will. Und wenn es heute dies ist, dann ist es dies. Und wenn es morgen was anderes ist, ist es morgen was anderes. Aber Hauptsache ist von Jesus ergriffen. Ich möchte noch beten. Herr Jesus, ich danke dir, dass du uns dieses Bild von Paulus so vor Augen stellst. Ein Mann, der in seinem Leben sagen konnte, alles, was mir einst mal Gewinn war, was mir so wichtig war, was mein Leben so bestimmt hat, im Denken und im Handeln, das ist mir alles wie Kehricht. Um diese großen Erkenntnis Jesu willen. Was bist du für ein wunderbarer Gott? Was bist du für ein vergebender Gott? Was bist du für ein lebensverändernder Gott, Jesus? Diese Kraft der Auferstehung, die unser Leben verändert, für die es nichts Unmögliches gibt. Der Gott, der auferstanden ist, der kann auch den Tod, der manchmal in unserem Denken und Herzen herrscht und Handlungen, total verändern. Und dafür danke ich dir. Du bist der Gott Israels, der treu ist, der dieses Volk wieder ins Land zurückgebracht hat. Und du bist der Gott deiner Gemeinde, die Pforten der Hölle nicht überwinden werden. Und Herr, ich danke dir, dass wir in einem Land leben dürfen wie hier. Lass uns Menschen sein, die nicht ergriffen sind davon, dass es immer besser werden kann in diesem Land und was wir alles verlieren könnten, sondern Menschen, die ergriffen sind vom Reich Gottes. Sehnsucht, dass dieses Reich an Menschen auch herangetragen wird, die so arm sind, weil sie dich nicht kennen. Und das, was uns weghält von dir, nimm es weg, Jesus. Mach es uns deutlich und leg diese tiefe Sehnsucht ins Herz. Ich jage nach diesem Ziel. Amen.